Moin Moin allerseits. Also, einige hatten sich ja gewünscht, doch nochmal VHDL sich angucken zu können. Einige, weil sie es noch nie so recht gelernt haben. Andere, weil, naja, war schon ein paar Tage her. Also, heute schnell ein VHDL-Durchgang. Allerdings von mir noch kurz die Frage vorweg. Ich prügel mich ja immer mit Univis rum, ne? Im Univis stand bisher drin, oder ne, steht ab jetzt drin, dass die Veranstaltung hier für Wahlpflichtfach Informatik, Bachelor und Master geeignet ist und das gleiche für CE als Wahlfach. Wahlfach, CE, Bachelor, Wahlfach, CE, Master. Fühlt sich irgendjemand hier nicht repräsentiert? Was bist du denn? Das ist hier so ein Sonderfall. Musst du da drin stehen oder brauchst du am Ende einfach nur einen Schein?
Ich brauche einfach die 7HBCDS.
Irgendwie bescheinigt.
Ja.
Muss nicht übers Univis, mein Campus und so.
Das wäre schön, wenn es über meinen Campus eingetragen würde. Muss aber nicht. Ich kann auch mit einer Bescheinigung ins Prüfungsamt.
Ich kämpfe jedes Mal wieder damit, dass alle eingetragen werden. Ich weiß nicht, warum die immer wieder raus verschwinden aus meinen Vorlesungen. Ich gehe mal nachfragen. Lehramt, was ist das Lehramt?
Informatik.
Lehramt Informatik. Okay, frage ich noch.
Das wäre die 1702 Prüfungsnummer, falls das was
bringen würde. Prinzipiell, Moment. Ich schau mal, ob das passt.
Also nicht Bescheinigung geht auch.
Schauen wir mal, ob wir das noch hinkriegen. Jo, okay. Gut, das mache ich dann. Jo, ansonsten VHDL. VHDL, erste Frage, wieso VHDL? Man könnte doch auch C nehmen oder C++ oder Java oder... Alle, die bei mir jetzt virtuelle Maschinen mitgemacht haben, die wissen, VHDL, nö, da kommen wir nicht weit, dann nehmen wir C oder C++. Warum jetzt plötzlich VHDL und nicht C oder so? Na gut.
Weil man es halt irgendwie synthetisieren kann. Und das ist halt bei C wahrscheinlich eher nicht so cool.
Gut, also ursprünglich war VHDL in dem Sinne auch nicht unbedingt synthetisierbar, so die allerersten Versionen. Aber wir werden noch sehen, wenn man es dann richtig anwendet, Moment, dann kann man daraus wirklich Hardware generieren. Das gilt im Prinzip nicht unbedingt nur für VHDL, es gibt noch System-C oder andere HDLs, Hardware Description Languages. Aber VHDL ist zumindest in Deutschland die wohl verbreiteste. In Amerika und so, wo VHDL eigentlich herkommt, dann macht man kein VHDL, die nehmen stattdessen Verilog überwiegend. Ja, warum das jetzt historisch so gewachsen ist, fragt mich nicht. VHDL ursprünglich abgeleitet von ADA und ADA vom amerikanischen Verteidigungsministerium initiiert gewesen ursprünglich. Aber dann nachträglich halt in der Wirtschaft aufgegangen. Jo, gut, gehen wir es mal der Reihe nach durch. Also ein bisschen was über Entwurfsebenen und Sichten, Methodik, was ist VHDL und wie das in VHDL beschreibbar ist. Jo, das eine, was man sich überlegen kann, man entwirft nicht notwendigerweise immer auf einer Ebene. Sonst könnte man ja sagen, naja, wir bauen alles mit Transistoren. Mühsame Geschichte. Nächst höhere Ebene, man könnte ja sagen, naja, dann verbauen wir immer aus ein paar Transistoren, machen wir uns und oder Gatter und Register und das, was wir uns neulich angeguckt haben, dann wären wir auf der Logikebene. Und dann ignorieren wir eigentlich mal, wie jetzt ein und Gatter funktioniert, das ist uns wurscht. Ob das jetzt 5 Transistoren oder 7 ist, ist wurscht. Und Gatter. Oder wir können sagen, naja, wir gehen noch eine Etage höher und sagen, wir haben jetzt aus den Und- und Oder-Gattern auch beispielsweise schon Register zusammengeklebt. Größere Strukturen, was weiß ich, irgendwie so, naja, so Größenordnung, Alu oder so ist dann eben so eine Transferebene, wie das heißt. Oder noch höher, was weiß ich, wir haben hier oben schon ja, ganze Algorithmen laufen in einzelnen Kästchen, die sich dann miteinander unterhalten. Oder ganz darüber noch, ja, die Ebene benutzt nie ein Mensch. Das ist mehr so eine gedankliche Ebene, dass man sich überlegt, ja, mein System besteht aus, ja, ganz grob, dem Bauteil und das kommuniziert mit dem. Aber es wird gar nicht so groß gesagt, was da überhaupt an Daten hin und her fließt. Ja, jetzt, also sagen wir mal, kleines Beispiel für Transistoren, kann man natürlich sagen, die Transistoren sind in der und der Weise miteinander verschaltet. Typischerweise irgendwie Schaltplan oder so. Man kann aber natürlich auch, sagen wir mal, die Geometrie angeben. Geometrie im Sinne von Layout von der Schaltung. Im Prinzip wäre das das Gleiche. Also Geometrie ist sozusagen noch eine verfeinerte Struktur. Ne? Also nicht nur sagen, dass die zwei Transistoren miteinander verbunden sind, sondern auch genau mit den Leiterbahnen. Oder ich kann die Struktur an sich mal ignorieren. Ich kann einfach auch sagen, naja, mich interessiert das Verhalten von der Schaltung. Das reicht mir vielleicht. Ja, und diese Entwurfsebenen und die Entwurfssichten, die kann man dann miteinander kombinieren. Also, erstes Beispiel, und auf das werden wir uns im Wesentlichen wohl auch konzentrieren. Registertransferebene, meistens abgekürzt mit RTL, hat jetzt nichts mit Fernsehen zu tun, sondern Registertransferlevel auf Englisch. Ja, und da haben wir jetzt, wenn wir das als Struktursicht sehen, dann haben wir halt Register, Multiplexer, Addierer, Subtrahierer und das ganze Zeugs kennen wir schon. Und da sagen wir nur, so wie ich es meistens an die Tafel gemalt habe, was weiß ich, der Addierer ist mit dem Multiplexer verbunden, Strich dazwischen, fertig. Wir können das Ganze beschreiben als Verhalten. Haben wir uns auch schon kurz angeguckt, ne? Mealy-Automat, Moore-Automat, wie auch immer. Da ignorieren wir mal, wie die Bits jetzt von wem berechnet werden oder so. Das könnte beispielsweise auch einfach eine große Tabelle sein, so eine Ausgabetabelle. Meine Funktion von dem Mealy-Automat kriegt das als Input und dann kommt das als Output raus. Und das Ding geht noch durch ein Zustandsding, Register irgendwelcher Art, würde als Beschreibung natürlich auch funktionieren. Oder das letzte, Geometrie, diesen sogenannten Flurplan, wo man dann eben wirklich 1:1 angibt, irgendwie geometrisch gemalt, wie die Transistoren miteinander verschaltet sind. Jo, Logikebene, das wäre eine Etage tiefer. Da könnte man natürlich auch Strukturen angeben, aber jetzt beispielsweise nicht Multiplexer und Register, die ja schon wieder aus Logikgattern bestehen, sondern dann eben die Logikgatter als solches. Da klebe ich dann verschiedene Gatter miteinander zusammen, Flipflops. Wobei Flipflop kann man jetzt wieder geteilter Meinung sein, ist das schon eine Struktur? Besteht ja häufig dann auch schon aus mehreren Gattern. Da sieht man auch schon, das vermischt sich so ein bisschen, ne, bei den Ebenen. Man kann das Ganze als Verhalten beschreiben, Boolsche Gleichungen typischerweise. Man hat als Input irgendwie Nullen und Einsen, das abstrahiert man entsprechend. Und man rechnet mit einer Boolschen Funktion den Output aus. Ne. Also hatten wir auch schon irgendwie so ein kleines Beispiel. Output ergibt sich als Input 1, XOR, Input 2 oder so. Ja, oder Geometrie, kann ich natürlich jetzt auch wieder sagen, ich nehme, ja, da werden wir uns nachher noch ein bisschen genauer angucken, ich nehme Zellen aus einer Standardbibliothek. Da kriegt man beispielsweise von irgendwelchen Herstellern, die Chips herstellen, kriegt man geliefert, meistens sind irgendwelche Rechtecke. Und da heißt es, das Rechteck ist ein Oder-Gatter. Das Rechteck ist ein Und-Gatter. Und jetzt kannst du die Rechtecke auf deinem Silizium verteilen und kannst jetzt noch zwischen den Rechtecken entsprechend Linien zeichnen, um anzudeuten, um hinterher sozusagen die Zellen miteinander zu verbinden. So, jeder Hersteller hat natürlich seine anderen Rechtecke, die dann irgendwie Transistoren letztendlich natürlich enthalten. Jo, dann kann man noch eine Etage tiefer gehen. Man kann natürlich auch diese kleinen Rechtecke noch wieder auflösen und sagen, in den Rechtecken stecken doch Transistoren drin und Widerstände und Kapazitäten und weiß der Henker was. Ja, und dann kann man sagen, wir gehen jetzt wirklich runter auf die elektronischen Bauteile. Wir haben jetzt nur noch Register, Transistoren, Register nicht, Transistoren, Widerstände, Kapazitäten, Spulen, Leiterbahnen, das ganze Zeugs. Und wir haben jetzt lange, lange Listen, wo jetzt drin steht, die Basis von dem Transistor ist mit dem Kollektor von dem Transistor verbunden. Und der Transistor ist mit, ne, und da haben wir dann einfach Listen. Könnt ihr euch vorstellen, die sind ein paar Kilometer lang, diese Listen. Einfach Verbindung von, nach, von, nach. Ja, wir können das Ganze auch beschreiben mit dem Verhalten. Letztendlich, jeder Widerstand ist eine Differentialgleichung, jede Kapazität ist eine Differentialgleichung, jeder Transistor ist eine Differentialgleichung. Und die alle miteinander verkabelt, ist eine gigantische Differentialgleichung und die kann man lösen. Und man kann sie simulieren, also wer das schon mal sich angeguckt hat, SPICE ist häufig so das Stichwort dazu. Das ist so der Simulator für diese Netzlisten. Ja. Manchmal geht es für kleine Schaltungen. Häufig sagt aber auch das SPICE dann irgendwann, nee, also jetzt wird mir zu viel, das sind mir zu viele Differentialgleichungen. Jo, oder man beschreibt es noch auf der letzten Ebene, auf der letzten Sichtweise in Sachen Geometrie. Ich kann natürlich sagen, ja, mein Transistor, den baue ich jetzt aus drei Schichten, irgendwie so PNP. Und die drei Schichten haben so und so viel Millimeter, naja, Nanometer Dicke und sie sind so und so von der Fläche und sie sind, das kann man natürlich auch geometrisch wieder beschreiben und daraus letztendlich kann man dann Chips bauen. Jo, also wir haben so die Ebenen, ja, normalerweise ist es so, sage ich mal, Systemebene, Spezifikation. Irgendjemand sagt uns, Mensch, bau uns doch mal eine CPU, soll das und das können. Ja, das ist dann erstmal noch umgangssprachlich, da ist mit Simulationen noch nicht viel zu machen. Dann kann man hier gehen und sagen, naja, da machen wir jetzt mal eine algorithmische Beschreibung draus. Ja, das, wenn die CPU soll addieren und subtrahieren können oder so heißt es dann vielleicht. Na, dann schreiben wir mal einen Algorithmus hin, der jetzt addiert für 32 Bit oder so. Nächster Schritt wäre dann, ja, wenn wir einen Algorithmus haben, der 32 Bits addieren kann, den können wir dann übersetzen jetzt in eine, das fängt jetzt langsam an, nach Hardware auszusehen, in eine Beschreibung, beispielsweise irgendein Ripple Carrier da. Das wäre dann Register Transfer Level. Ja, da kann man dann nämlich sagen, naja, da bauen wir uns jetzt eine ALU draus aus dem kleinen Addierer und hängen noch ein Register dahinter oder so, um das Ergebnis dann abzuspeichern. Ja, das da oben ist, sage ich mal, pure Menschenarbeit. Gut, das Umgangssprachliche überhaupt erstmal in irgendwas Algorithmisches zu übersetzen, ist logisch, das kann keine Maschine. Aber auch die algorithmische Beschreibung, selbst wenn die schon, ich sag mal, eindeutig ist, ist die meistens noch nicht, automatisch umsetzbar nach RTL. Soll heißen, RTL ist das, was man als Mensch eigentlich schreiben muss, wenn man eine CPU haben will. Ab dann wiederum, der Rest von da bis zur Fertigung, der funktioniert automatisch. In der Theorie. In der Praxis haut das hinten und vorne auch immer noch nicht so ganz hin. Gut, das eine ist, wenn man RTL beschreibt, dann meint man meistens, man ist RTL. Bloß die Tools sind da häufig anderer Meinung. Eigentlich als Mensch könnte man sich dann sagen, ja, so doof kann man doch nicht sein, dass man dieses einfache Ding dann nicht übersetzen kann. In der Praxis, also von einigen habe ich ja schon gehört, haben sie schon so ein bisschen rumgebastelt mit VHDL. In der Praxis sind diese Tools so grottenschlecht und wenn sie 100.000 Euro kosten, da muss man immer noch händisch dran gehen. Und immer noch massiv händisch dran gehen. Aber so von der Theorie her, wenn man es dann richtig RTL formuliert hat, so dass das von dem Tool auch verdaubar ist, dann kann man sich durch eine automatische Synthese letztendlich so eine Netzliste geben lassen, also letztendlich Logikgatter daraus machen lassen. Was purzelt hinten raus? Letztendlich so Sachen wie und oder Gatter, Register, also das, was ihr so kennt. Und das ist sozusagen das, was ich euch vorgebe, das ist das, was ihr benutzen dürft. Ne? Ihr dürft hier Logikbausteine benutzen. Und oder Gatter, XOR Gatter und so weiter. Und daraus sollt ihr dann selber die CPU zusammenkleben. Also ihr macht sozusagen das, was eigentlich ein Tool in die andere Richtung machen sollte. Jetzt fragt ihr mich vielleicht gleich, ja, warum dürft ihr jetzt nicht RTL schreiben und dann drückt ihr aufs Knöpfchen und dann purzeln die Logikgatter raus. Wie gesagt, man muss erstmal so ein Gespür dafür kriegen, was überhaupt abbildbar ist. Wenn ihr anfangt, auf eure Art von RTL anfangt zu modellieren, dann werdet ihr merken, das Tool ist mit euch nicht einer Meinung. Punkt. Das wird immer sagen, ja, pff, geht nicht. Aber jetzt ohne irgendeinen Hinweis, warum, wieso, weshalb oder auch natürlich keinen Hinweis, wie es denn gehen könnte oder so. Ja, wenn ihr das jetzt umgekehrt macht, wenn ihr euch das auf Logikebene überlegt und daraus dann strukturell RTL macht, dann ist klar, die Übersetzung muss es geben. Ne? Ob das Tool das dann hinterher kann, okay, das ist eine andere Geschichte. Jo, gut, und dann, also soweit haben wir dann hier und oder Gatter. Allerdings jetzt noch, so wie wir ja immer drüber gesprochen haben, das ist im Prinzip völlig herstellerunabhängig. Und oder Gatter haben sie irgendwie alle. Allerdings habt ihr mich ja immer mal gefragt, ja, man könnte doch an der Stelle irgendwas verbessern. Könnte man nicht das und Gatter da mit reinziehen oder so? Da habe ich dann immer gesagt, naja, kommt jetzt auf die Technologie drauf an, kann sein, dass es geht. Und deshalb kommt hier noch eine neue Ebene drunter. Im Prinzip, also die Ebene ist die gleiche, nochmal Logik. Allerdings jetzt abgestimmt auf den entsprechenden Hersteller. Ja, was heißt das? Also wir malen hin zum Beispiel und Gatter. Oder Gatter und die verschalten wir so und das ist unsere Schaltung, die wir jetzt gerade brauchen. Was weiß ich, da kommt noch ein negierter Eingang. Das könnte hier, das ist herstellerunabhängig, das kapiert jeder. Aber jetzt könnte es sein, dass irgendein Hersteller der Meinung ist, das Ding könnte man schön mit Transistoren relativ klein machen. Und die sagen dann, naja, das machen wir als einen neuen Baustein. Weil wir wissen, so eine Kombination kommt relativ häufig vor. Und wenn wir die ein bisschen kleiner kriegen, ein bisschen schneller kriegen, vielleicht nicht zwei Gatterlaufzeiten, sondern plus anderthalb oder so, dann haben wir ja einen Wettbewerbsvorteil anderen gegenüber. Und deshalb geht man hier bei dem Übergang nochmal alle Listen durch. Und versucht jetzt nochmal und oder Gatter und Register und was es alles gibt, irgendwie nochmal ja, zum Teil zusammenzukleben. Vielleicht aber natürlich auch wieder auseinanderzusägen. Also wenn es dann heißt, ja, wir haben eigentlich ein, sagen wir mal, und Gatter mit drei Eingängen, dann sagt vielleicht ein Hersteller, können wir nicht bauen. Das ist zwar ein schönes Logikgatter, kapiert jeder, was das ist, aber bauen können wir nur ein... Ne? So ein Ding. Sieht nach außen hin genauso aus, innerlich bauen wir es aber anders auf. Also da werden die Logikelemente noch ein bisschen durcheinander gewürfelt, die Logikgleichungen bleiben allerdings die gleichen. Ja, und dann haben wir praktisch lauter solche kleinen Rechtecke, die meistens in der Praxis auch als Rechtecke wirklich gemacht werden, weil nämlich nur Rechtecke kann man einigermaßen packen auf dem Chip. Ne? Irgendwelche, keine Ahnung, wilden Polygone hinterher irgendwie schön platzsparend auf den Chip zu kriegen, das geht natürlich gar nicht. Und diese Rechtecke nimmt man im Prinzip dann her und sagt, die ordne ich so an, naja, dass letztendlich die Verbindungen zwischen den Rechtecken dann möglichst kurz waren.
Ja. Wie schaut es denn da mit meiner Simulation aus? Weil wenn jetzt halt durch das Technologie-Mapping irgendwie so ein Baustein nochmal umgebaut wird, dass sag ich mal, statt zwei Gatterlaufzeiten nicht plötzlich eineinhalb hat und ich habe aber davor hingeschrieben, ich habe keine Ahnung, ist in der Reifenlauf nach so und so viel Nanosekunden und simuliert ist, dann stellt es ja nicht mehr überein mit dem, was wirklich passiert.
Wenn aus zwei Gatterlaufzeiten anderthalb werden, bist du wahrscheinlich noch glücklich. Das ja, ist im Allgemeinen kein Problem. Wenn natürlich aus einer Gatterlaufzeit jetzt plötzlich zwei werden, das ist nicht so schön. Ne? Pech gehabt. Wie gesagt, die Tools sind alle sehr bescheiden. Und das ist ein Punkt. Wenn ihr hinschreibt irgendwas mit Zeit, dann sagt euch das Tool sofort, ne. Ihr könnt zwar ein VHDL, werde ich nachher noch zeigen, hinschreiben, was weiß ich, das Gatter berechnet den Wert nach 2 Nanosekunden. Kannst du gerne hinschreiben. Manche Tools sagen sofort, geht nicht. Manche Tools sagen, danke. Und dann sind es nicht 2 Nanosekunden, sondern 5.
Das heißt, ich muss manuell wirklich für alle Bauteile, oder sag ich mal alle, ich meine gut, die Verzögerung kommt mir nur bei meinen Primitiven vor, aber halt für alle sozusagen nachschauen.
Was man machen kann, ist, also hier kannst du natürlich erstmal selber simulieren mit VHDL. Da stehen dann vielleicht auch noch Zeiten drin. Wenn du es dann in die Synthese steckst, dann musst du bei manchen Tools die Zeiten wieder rauslöschen. Manche ignorieren die dann einfach. Dann kannst du das, also kannst du auf der Ebene dir nochmal, das sagen die meisten Tools immerhin, den längsten Pfad angeben lassen. Was ist, da kommen wir auch nochmal irgendwann ran, aber was ist der längste logische Pfad? Also die Idee ist, wir haben irgendwie eine Funktion und wir haben einen Zustand. Ne? Ihr kennt das Bildchen schon. Und hier drin sind ja jetzt irgendwie eure ganzen Gatter, die irgendwie miteinander verbunden sind. Und das, was die Tools dann immerhin noch als Ausgabe liefern, ist irgendwie, ja, sie sagen, der längste Pfad ist der da. Längste Pfad, also sagen wir mal, das ist der längste. Ne? Und geben für den Zeit an. Was im Prinzip reicht, um ne, hier unten die Clock anzugeben. Wenn ihr wisst, was weiß ich, der Pfad dauert eine Nanosekunde, dann wisst ihr, naja, 1 Gigahertz Maximum. Das ist das, was die Dinger so machen. Dass ihr jetzt irgendwelche Zeiten für die Gatter vorgebt, das könnt ihr gerne machen, das ignoriert die Tools alle. Also, wenn ihr jetzt sagt, ich hätte da gern einen Gatter mit 10 Pikosekunden, sozusagen, ja, ihr möchtet angeben, ja, 10 Pikosekunden kann ja vielleicht auch besser sein, aber nicht schlechter. Ist dem noch wurscht. Also, es passiert da keinerlei Auswahl im Sinne von, ja, was weiß ich, der Hersteller hat vielleicht 20 verschiedene Gatter, kurze, kleine, dicke, schnelle, langsame, und ihr gebt was vor. ihr gebt nur die Struktur vor und er macht was draus. Manchmal kann man noch Hinweise geben, entweder man möchte einen möglichst kleinen Schaltkreis oder man möchte einen möglichst schnellen Schaltkreis. Da hilft einem dann vielleicht noch ein bisschen bei. Aber Zeiten, nix. Und insofern, ob er das jetzt hier umbaut oder nicht, das passt in dieses Bild mit rein, das wird alles ignoriert.
Ja, aber ich muss ja dann das ein bisschen blöd, weil ich ja auf höherem Niveau quasi schon entscheiden muss oder mir überlegen muss, wie könnte das umgebaut werden, weil es ja eventuell meine Schaltung beeinflusst.
Genau. Man sagt zwar immer VHDL, ach, da kann man so schön auf hohen Ebenen spezifizieren. Kann man gerne tun, aber das Tool baut ja hinterher so um, wie es lustig ist. Kollegen von uns, die sind immer schon so, dass sie hier bei dem RTL immer schon überlegen, wie schreibe ich denn das jetzt hin? Schreibe ich da ein Plus hin und lasse das Tool da einen Addierer draus bauen? Oder baue ich mir selber einen Addierer, weil ich weiß, mein Carry Look-Ahead ist vielleicht schneller als das, was er sich denkt. Ja, das kann man dann alles mal ausprobieren. Da kommen nachher auch noch ein paar Beispiele. Das muss man wissen. Je nachdem, welches Tool man hat, entscheidet sich, wie ich das eigentlich da oben hinschreiben muss, damit ich unten ein gutes Ergebnis kriege. Was man so aus, was weiß ich, C++, Java-Programmierer überhaupt nicht kennt. Ne? Als Java-Programmierer, da schreibe ich meinen Algorithmus hin. Okay, ich nehme jetzt nicht den O hoch 3 Algorithmus, sondern den, was weiß ich, ne, O Quadrat oder irgend sowas, O von N Quadrat oder so. Das schon. Aber ansonsten sage ich, Compiler, mach mal. Und das klappt eigentlich auch immer. Hier, vergesst es, ihr müsst auf Hochsprache eigentlich schon so schreiben, dass ihr dem richtig suggeriert, wie er es umbauen soll. Ja, vielleicht erleben wir es noch, dass die Tools da mal ein bisschen schlauer werden. Aber ich befürchte, nachdem seit 20 Jahren da irgendwie nichts passiert ist. Also wir kennen jetzt verschiedene Sichten, wir kennen verschiedene Ebenen. Die möchte man jetzt irgendwie beschreiben. Und da hat sich jetzt VHDL als eine hervorgetan, eine Möglichkeit, diese Sichten, diese Entwurfsebenen zu beschreiben. Und zwar VHDL an sich erstmal ist mächtig genug praktisch für fast alle Ebenen und fast alle Sichten. Jo, standardisiert, irgendwann von IEEE, also ist auch wirklich im Gegensatz zu, was weiß ich, vielen anderen Modellierungsprogrammiersprachen standardisiert. Also wenn ihr hinschreibt, was weiß ich, x gleich y plus z, dann ist genau definiert, was das eigentlich heißt. Gut, bei Java ist das auch so, bei C nicht so wirklich. Assembler natürlich sowieso nicht. Also im Wesentlichen können wir Verhalten modellieren und Strukturen, Geometrie nicht. Also VHDL ist für Geometrie unbrauchbar. Kann man sich aber natürlich auch vorstellen, VHDL ist letztendlich eine textuelle Sprache und jetzt Geometrie, was weiß ich, Flächen, Konturen und so mit Text zu beschreiben, das geht, ne? Keine Frage, aber das ist einfach sehr mühsam, das will keiner. Was machen wir? Wir haben Verhalten. Gut, Verhalten kann man jetzt modellieren einmal durch sequentielle Anweisungen, dass man einfach hintereinander schreibt, mach im ersten Schritt das, im zweiten das, im dritten das, im vierten das. Oder man kann sagen, während das und das passiert, mach gleichzeitig noch was anderes. Das sind zwei verschiedene Varianten. Wir werden nachher noch ein paar Beispiele uns angucken. Oder die ganz andere Variante, es zu tun, wenn ich jetzt beschreiben will, wie ein Addierer funktioniert, dann kann ich entweder sequenziell sagen, wie zu berechnen ist, Oder man kann sagen, naja, mein Addierer besteht aus den Untereinheiten sowieso, die so und so miteinander verschaltet sind. Das sind zwei prinzipiell völlig verschiedene Dinge. Wir werden beide Typen brauchen. Ja, was brauchen wir wofür? Ich habe gesagt, ihr dürft verwenden und oder und so Gatter mit einer Handvoll Eingängen. Und daraus dürft ihr dann Größeres zusammenkleben. Ja, das heißt, Größeres zusammenkleben, das ist hier typisch strukturelle Modellierung. Ihr baut euch den Addierer zusammen aus Einzelteilen und oder Gattern. Ja, aber die und oder Gatter müsst ihr natürlich irgendwie auch beschreiben. Ihr müsst sagen, ein und Gatter ist ein Ding, hat zwei Eingänge, hat einen Ausgang und berechnet den Ausgang als, ne, und das wäre dann hier so eine Anweisung, Output ist gleich Input 1 verundet mit Input 2 oder so. Ja, und ohne das geht es auch nicht. Ihr braucht immer diese beiden verschiedenen Modellierungsarten. In VHDL muss man das nicht trennen. Also man kann ein Modell haben und kann sagen, ja, der eine Teil von dem Modell, den baue ich strukturell auf, aber auch so ein paar nebenläufige Anweisungen schreibe ich noch mit dazu. Jo, VHDL kann man brauchen. Deshalb nehmen wir es hier für die Logikebene, für Registertransfer. Ich habe gesagt, auf der Ebene sollte er eigentlich anfangen und so Registertransferebene mäßig hinterher die Teile zusammenkleben. Es würde auch noch funktionieren, eine Etage drüber. Ihr könnt ganze Algorithmen damit programmieren. VHDL ist im Prinzip eine Turing-vollständige Programmiersprache. Also da könnt ihr auch im Prinzip alles mitmachen, was ihr mit C, C++, Java oder so auch könnt. Das will man nicht, aber man könnte. Was nicht so geht, ist die Systemebene, ganz einfach, weil das, wie gesagt, natürlich sprachlich ist. Da kann man jetzt mit einer Programmiersprache oder so nichts anfangen. Und eine Etage drunter, das wäre jetzt die Kisten mit den Differentialgleichungen und so, das kann VHDL nicht. Und wie gesagt, Geometrie geht auch nicht, bräuchte man jetzt für Schaltkreise eigentlich dann auch schon eher. Man kann natürlich in VHDL jetzt letztendlich auch ein Programm schreiben, was Differentialgleichungen löst. Ja, kann man natürlich im Prinzip in jeder Sprache machen. Aber dann modelliere ich nicht mehr in VHDL, sondern dann wäre es ein Programm, kein Modell. Jo, wie geht es jetzt in VHDL? Also das eine, was man in VHDL hinschreiben muss, ist für jedes Teil, für jedes Modell, was man schreibt, eine sogenannte Entity. Das ist sozusagen das Kästchen. Ich schreibe eine Entity, das ist mein Kästchen und das Kästchen sieht so aus, da gehen zwei Werte rein, da hinten kommt einer wieder raus und das Ding heißt X. Mehr steht da nicht drin, in diesem Entity-Ding. Insofern ganz nett, weil das reicht mir eigentlich hinterher für meine strukturellen Beschreibungen. Die Kästchen kann ich jetzt miteinander zusammenkleben. Ich weiß zwar nicht, was das Ding tut. Ich kann es vielleicht ahnen, wenn das Ding XOR heißt. Aber wenn mein Nachbar mich veralbern will, dann hat er das Ding XOR genannt, aber das Ding verundet. Ja, dann kommt als nächstes dazu die sogenannte Implementierung oder Architecture. Die Architecture, die beschreibt jetzt die Innereien von dem Ding. Entweder, das sind jetzt die zwei Varianten, entweder sage ich, ja, ja, also wenn das hier O, I0, I1 ist, dann könnte ich reinschreiben, sozusagen O ergibt sich als I0, XOR I1. Das wäre jetzt, also das, was da drin steht, wäre jetzt praktisch die Architecture. Ich könnte aber auch im Prinzip das Gleiche. Ich könnte jetzt auch das wieder dekomponieren in Einzelteile. Ne? Dass ich mein XOR zusammenbaue aus zwei und einem Oder-Gatter. Das Kästchen außenrum, die Entity bleibt die gleiche. Allerdings die Architecture innen drin, die kann ich jetzt entweder als Verhaltensmodell, ich beschreibe nur das Verhalten, was das Ding tut, oder als Strukturmodell, ich kann sagen, so. Ich kann es allerdings auch noch mischen. Also ich kann beispielsweise sagen, ja, das sind zwei Und-Gatter und das ist hier, was weiß ich, X0 oder X und Y. Ich kann noch dazu schreiben, Output ergibt sich als X oder Y. Rest so, dann habe ich einen Teil strukturell modelliert und einen Teil verhaltensmodelliert. Ja, welches ist jetzt die richtige Variante? Welche hat welche Vorteile?
Ich denke, man sollte irgendwann dann nur noch sozusagen schon vorhandene Baustellen nehmen, weil man dann diese Zeitsimulation nur an ganz wenigen Stellen macht. Also dann hat man, weil sonst muss man ja jedes Mal beachten, wenn man nochmal so ein, ja, von der Sprachenfolge XAND oder XOR verwendet, dass man wieder die Zeit mit reinnimmt.
Also Zeit mit reinnehmen würde heißen, ich schreibe hier noch ein Delay dahinter. Das kann ich hier machen, kann ich da machen. Hier kann ich mit Delays natürlich nichts mehr tun. Die allerdings sind jetzt wieder vorgegeben durch die Komponenten da drinnen. Ja, man kann einfach sagen, es ist eigentlich wurscht, welche Variante ich nehme. Die tun sich in dem Sinne nichts. Eins kann man sagen, irgendwann muss man mal so, weil ohne das geht nicht. Ich kann es zwar immer weiter zerlegen in Einzelkomponenten, aber irgendwann habe ich so simple Komponenten, dass ich sage, ja, wie soll ich denn ein Und-Gatter jetzt weiter zerlegen? Das geht irgendwann nicht mehr. Spätestens dann muss ich mal das Verhalten beschreiben. Das Ding ist natürlich ganz neckisch. Ich habe was, ich benutze das weiter, da brauche ich nicht groß über nachdenken. Gut, bei so kleinen Dingern ist es wurscht, aber so was weiß ich, wenn ich eine Alu habe und ich will jetzt eine CPU bauen, dann ist ganz neckisch, ich nehme das Kästchen Alu, klebe das da rein und denke nicht weiter darüber nach. Ja, und diese gemischten Dinger, naja, manchmal habe ich für Teile von dem, was ich machen will, habe ich schon meine Kästchen. Ja, und dann brauche ich vielleicht irgendwas, was ich noch nicht habe, wo ich mir aber auch denke, das brauchst du sonst nirgendwo. Dann brauche ich jetzt nicht extra eine neue Komponente anzufertigen mit neuem Kästchen und neuem Inhalt, um das hinterher an eine Stelle reinzukleben. Weil wenn ich es nur einmal brauche, kann ich es auch an der Stelle beschreiben. Da kommt jetzt darauf an, ob du ein gutes Tool oder nicht so gutes Tool hast. An sich beschreiben die Dinger natürlich alles identisch das Gleiche. Hier oben wird das Tool auch erstmal Gatter daraus machen. Er wird gucken, ja, welches Gatter kann ich dafür benutzen. Dann kommt irgendwie sowas raus. Und dann wird er sich überlegen, ja, was von dem habe ich denn schon? Und dann wird er vielleicht sehen, naja, die Kombination, ja, die habe ich doch in meiner Bibliothek irgendwo, da steht doch diese Kombination von drei Gattern, die kann ich ersetzen durch, oder bei FPGAs, da wird er versuchen, okay, FPGAs, allen bekannt, so ungefähr. Okay. Also Lookup-Table heißt, ich stecke meinen Input-Vektor rein und es kommt hinten ein Output-Vektor raus. Und berechnet wird es letztendlich, naja, es geht rein. Also es geht sozusagen mein Input-Vektor rein ins Kästchen. Und hinten kommt mein berechneter Output raus. Und das, was hier da drin steht, ist eigentlich nur ein RAM-Baustein. Und das, was da reingeht, ist die Adresse und das, was hinten rauskommt, sind die Daten. Ich lese einfach aus dem RAM-Baustein von der Adresse meine Daten. Fertig. Und davon gibt es halt Hunderte, Tausende, je nach Größe des FPGA-Bausteins. Ja, und da, gut, je nach Technologie, sind das hier beispielsweise 4 Eingänge. Soll heißen, es können hier drin berechnet werden maximal 16 Werte. Ja, und da kann er sich jetzt angucken, hier 2 Eingänge, ein Ausgang, das muss da reinpassen. Im Gegenteil, er wird sehen, nur 2 Eingänge, wir haben doch 4. Also wird er, wenn dann jetzt, was weiß ich, dieser Ausgang hier, der wird ja jetzt mit noch was anderem verschaltet. Jetzt kann er gucken, ja, was von dem anderen, was weiß ich, wir haben ja vielleicht hier parallel noch ein anderes Gatter, was hier irgendwie mit reingeht. Boah, dann wird er versuchen, das alles in eine solche Tabelle reinzukriegen. Das ist jetzt aber relativ unabhängig davon, wie ich das beschreibe. Die Tools machen erst einmal alle eine Art Standardbeschreibung draus. Standardbeschreibung im Sinne von Und- und Oder-Gatter. Und dann schauen wir mal, wie wir die Und- und Oder-Gatter wieder zusammenfassen zu Einheiten, die jetzt da reinpassen. Jo, also von daher, ob ihr das so beschreibt oder so, das wird für FPGAs egal sein. Wenn ihr allerdings auf viel höherer Ebene irgendwas schreibt, so ALU-mäßig mit Plus und Minus und mal Sternchen von VHDL, dann sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Aber da kommen wir nachher noch drauf. Jo, also wir sehen, es gibt eine Entity, das ist immer das Kästchen mit den Ein- und Ausgängen. Und wir haben auch gesehen, es kann dazu eine Architecture geben, eine Implementierung. Wir haben aber auch gesehen, es kann mehrere Implementierungen geben. Das wird jetzt vom Simulieren her die schnellste sein. Vom Implementieren ist wahrscheinlich das, die am ehesten verwendet werden könnte. Das sind wirklich Gatter, das da oben ist ja noch nichts. Jetzt, je nachdem, was ich möchte, kann ich jetzt verschiedene Konfigurationen angeben. Ich kann sagen, ja, für das XOR-Kästchen möchte ich jetzt, ich möchte simulieren, also möchte ich die schnelle Verhaltensbeschreibung benutzen. Oder wenn ich dann fertig bin mit Simulieren und jetzt möchte ich das Ganze in Hardware gießen, dann sage ich, naja, Entity bleibt die gleiche, aber jetzt möchte ich doch bitte schön die synthetisierbare verwenden. Und das sind dann die sogenannten Konfigurationen. Da kann ich immer auswählen für ein Entity, welche Architecture ich in dem Moment verwenden will. Zum Simulieren, zum Synthetisieren oder so. Jo, wie schaut sowas dann aus? Ein Beispiel für Entity, also hier habe ich es mal grafisch gemacht, in VHDL, alles mit Text. Wird es beispielsweise so aussehen, hier sind die Keywords, die sind alle im Fett gedruckt. Entity-Beschreibung von dem Ding, das ist der Name davon, ist, dann kommt irgendwas und dann kommt End und hier muss das gleiche noch einmal erscheinen. Sonst meckert er euch an. Wir werden nachher noch sehen, das ist leider fürchterlich uneinheitlich in VHDL. Manchmal steht am Ende nur ein End, manchmal steht das End mit dem Namen von da oben, manchmal aber auch dann End Process oder so. Da kommt jetzt hier noch ein Schlüsselwort und nicht der Name. Das ist wie Kraut und Rüben. Ich vertue mich da jedes Mal wieder. Egal, also das ist so die Klammer, das ist die Beschreibung von einer Entity. Ja, und das, was jetzt da drin steht, ist in diesem Fall jetzt die Ein-Ausgabe-Beschreibung. Also wir haben 1, 2, 3 Signale nach außen, wobei jetzt die ersten zwei sind Eingabeports, der letzte ist ein Ausgabeport. Ja, und das ist der Typ von dem Ding. Bit soll heißen 0 oder 1. Gut, das wäre jetzt, da ist jetzt ein UND-Gatter mit zwei Eingängen. Das XOR-Gatter mit zwei Eingängen wird genauso aussehen. Sinnvollerweise wird man natürlich dann hier ein XOR2 oder so hinschreiben. Jo, eine Architecture passend dazu. Architecture, auch hier Architecture-Name, Endname. Gut, jetzt Architecture, habe ich mal gesagt, gehört zu einer Entity. Die Entity muss dahinter angegeben werden, also die Architecture mit dem Namen von dem Typ, also von dem Entity, ist das Ding. So, und da könnt ihr jetzt im Prinzip beliebige Statements, wie die aussehen, wenn wir nachher noch genauer angucken, der Reihe nach reinschreiben. Hier in dem Beispiel, trivial, der Ausgang berechnet sich als x verundet mit y. Und das waren zwei Inputs, z ist halt das Output-Ding. Ja, und damit könnt ihr jetzt eigentlich schon loslegen. Ne? Eure UND- und OR-Gatter und so könnt ihr damit alle schon zusammenbasteln. Mehr braucht ihr dann nicht. Ja, jetzt muss man für die Architecture, fürs Entity jeweils eine Konfiguration angeben. Man kann sich auch zu Tode schreiben, da ist VHDL berühmt für. Ich muss jetzt sagen, ja, für dieses UND-Gatter möchte ich eine Konfiguration definieren, die sagt mir, ich möchte die Architecture, die da drin ist, konfigurieren. Da gibt es aber gar nichts zum Konfigurieren. Das Ding, also so wie ich es geschrieben habe, was soll man da konfigurieren? Da ist ja nichts zu ändern dran. Aber ich muss es so hinschreiben. Ja.
Muss das sein oder kann ich das auch weglassen, dass ich nur eine Architecture habe?
Das kommt jetzt auf das Tool drauf an, was du hast. Es gibt Tools, die sind pingelig und sagen, schreib das gefälligst hin. alle neueren, die ich kenne, die sagen, komm, lass mal gut sein. Kannst auch weglassen. Und ab, also ich werde nachher noch angeben, wie man das seit VHDL Version 93 macht. Da schreibe ich es noch ein klein bisschen anders hin und dann ist der ganze Overhead sehr viel kleiner. Jo, gut, also da könnte man jetzt, wo dann was konfigurierbar wäre, irgendwelche Delays oder so, könnte man sie da konfigurieren. Jo, was wir jetzt noch brauchen, also gerade eben haben wir gesehen, X, Y und Z, die Ein-Ausgabe-Ports, die waren vom Typ Bit. Es gibt noch einen ganzen Sack andere Typen, werden wir uns noch angucken. Grundelemente vom Modell, also soll heißen, ja, wie kann ich meine Modelle zusammenbauen. Einmal als Struktur, Verhalten, haben wir jetzt gerade schon Beispiele gesehen. Allerdings, das Verhalten kann natürlich auch ein bisschen komplexer sein als nur UND und OR. Müssen wir uns noch angucken. Und die zwei letzten Punkte, ja, wie kann ich jetzt simulieren bzw. Synthetisieren. Jo, nächster Teil. Also, fangen wir mit den Typen an. Das erste, was man wissen muss, VHDL ist bei Typen extrem pingelig. Gut, muss euch jetzt nicht so sonderlich interessieren. Ihr werdet wahrscheinlich ganz genau einen Typ haben. Zum Beispiel Bit, Nullen und Einsen und alles andere braucht ihr nicht. Ja, eine Ausnahme werden wir nachher auch noch angucken. Ja, was wir nachher noch brauchen, sind Vektoren. Ihr habt wahrscheinlich Vektoren von Nullen und Einsen. Die muss man natürlich definieren. Insofern muss man ein bisschen was wissen über die Typen in VHDL. Also man kann neue Typen definieren. Augenzahl ist eine Zahl im Bereich 1 bis 6 und man kann dann Variablen von dem Typ so anlegen. Kleines Beispiel. Das sind alles jetzt Aufzähltypen. Zustand, was weiß ich, hier initialer Zustand, laufend oder gestoppt. Man sieht also Typdefinition, hier ist der Typbezeichner, dann das ist Schlüsselwort und jetzt in Klammern einfach eine Liste von, ja, und so ist beispielsweise auch Bit definiert. Typ Bit ist 0 oder 1. Oder hier Logik 3 ist 0, 1 oder Z, dieser Hoch-Omega-Ausgang zum Beispiel. Da kann man sich beliebige Aufzählungstypen denken. Also man sieht hier oben na, im Prinzip Identifier, ne, aus das, was man so kennt, Programmiersprachen, fängt mit einem Buchstaben an und enthält nur Buchstaben, Ziffern und gegebenenfalls Underscore. Underscore allerdings in VHDL nicht als erstes Zeichen. Oder, so wie hier unten, in Hochkomma Zeichen. Und entsprechend sind die anderen definiert. Also, die Dinger gibt es vordefiniert. Boolean ist True oder False. Also hier steht Bit, auch nochmal genauer die Bezeichnung. Character ist so definiert. Character ist ein ASCII-Character. Jetzt habe ich es hier nicht hingemalt, weil hier stünde im Prinzip Tick A, Tick, Komma, Tick B, Tick, Komma, C, Tick. Das sind alle Buchstaben, einfach alle der Reihe nach hingeschrieben. Jo, und der letzte Typ, der vordefiniert ist, dieses Severity Level, werden wir nachher noch sehen. Also man kann so Assert Statements einfügen in den Text, in den eigenen Simulationstext. Zusicherung. Ja, und wenn die Zusicherung nicht erfüllt ist, dann kriege ich entweder eine Notiz oder eine Warnung oder Error oder Failure. Also das ist so, ja, Schwere des Fehlers. Bei Error oder Failure bricht er die Simulation ab. Entschuldigung, bei Fehler bricht er ab. Error gilt als, naja, das ist fehlerhaft, aber ich mache mal weiter. Bei Warning, naja, so nach dem Motto, ach, ja, Kleinigkeit. Und bei Note, ne, Note-Dinger, die kann man sich halt immer hinschreiben, um sich, das ist so ähnlich wie in C oder C++, dass man mal ein Printf reinschreibt, um sich mal anzeigen zu lassen, was macht er denn da eigentlich gerade. Jo, und dann gibt es die numerischen Typen, definiert als so ein Bereich. Ne? Also meine Integerzahlen gehen von 0 bis 11. Das ist im Prinzip auch so eine Art Aufzählungstyp. Ne? Also es kommt dann vor 0, 1, 2. Ich kann aber auch hier hinten Fließkommazahlen angeben. Also in diesem Fall hier mit Punkt. Ihr kennt die Schreibweise aus anderen Programmiersprachen. Ja, ich kann angeben das Ganze mit To oder mit Downto. Macht das einen Unterschied? Ja, wir werden nachher noch ein paar Beispiele sehen, wo das ganz nützlich sein kann. Der eine Punkt ist nämlich die Variablen wenn, von dem entsprechenden Typ, wenn sie nicht initialisiert sind von mir, dann kriegen sie den links stehenden Wert. Also, hier steht 0 und 11, links ist die 0, also alle Variablen von dem Typ sind mit 0 vorinitialisiert, wenn ihr nichts anderes hinschreibt. Oder hier von MyReal, alle sind vorinitialisiert mit 42. Ja, und die andere Variante ist, ich kann auch Typen neu definieren, indem ich sage, naja, das ist, ist im Prinzip das gleiche wie die andere Variable, also der andere Typ mit genau dem gleichen Range. Jetzt kann man sich fragen, wofür ist denn das sinnig? Ist doch der gleiche Typ, oder nicht? Ja, das ist der gleiche Typ, nur mit dem Unterschied, Variablen von dem Typ und Variablen von dem Typ sind nicht miteinander verrechenbar, nicht miteinander speicherbar, gar nichts. Also eine Variable von dem Typ kann ich nicht reinschreiben in eine Variable von dem Typ. Es sind beides Integers, ich kann aber sie nicht mit Plus zusammenrechnen. Das sind Äpfel, das sind Birnen, die kann ich nicht zusammenrechnen. Das kann ich wollen, das, manchmal will ich es, manchmal nicht. Jo, vordefiniert sind Integer- und Real-Zahlen, die kann man normal benutzen. Ja, sie haben, also das ist normalerweise das, was man in Java kennt als Int, beziehungsweise in C als Int. Das ist das, was man aus normalen Programmiersprachen kennt als Float. Nicht Double, sondern Float. Das sind die laut IEEE genormten. Sie können größer sein. Müssen aber nicht. Jo, was schön ist in VADL sind die physikalischen Typen. Die werden definiert so ähnlich wie vorhin die Integer und Real. Ich sage, eine Länge ist eine Zahl zwischen groß und klein. Allerdings sage ich jetzt die Einheit dazu. Also ich sage, das sind Millimeter. Also hier oben, das geht sozusagen von minus 1 mal 10 hoch 9 bis plus 1 mal 10 hoch 9 Millimeter. Allerdings muss ich es jetzt nicht immer in Millimetern hinschreiben. Ich kann es auch in Zentimetern, Dezimeter, Meter und Kilometer hinschreiben. Und er rechnet es mir dann automatisch um. Ich kann sagen, Variable ist vom Typ Länge und ich initialisiere vor mit 15 Dezimeter. Er schreibt aber nicht 15 Dezimeter rein, sondern er schreibt 15 mal 10 mal 10 Millimeter rein. Und dann kann sowas wie mit der Ariane nicht mehr passieren, dass der eine in Inch und der andere in Millimetern oder wie war das, rechnet. Und dann kommt irgendwas Stranges raus und die Rakete stürzt ab, kann da in dem Sinne nicht mehr passieren. Ja, sieht schön aus. Das geht aber fast nie. Warum? Ich habe vorhin gerade gesagt, Äpfel und Birnen kann man nicht zusammenaddieren. Das gilt hier im Prinzip auch. Wenn ich nämlich habe, x ist, was weiß ich, eine Länge, y ist eine Zeit, dann würde ja jeder sagen, x durch y macht Sinn. Das ist nämlich eine Geschwindigkeit. Also könnte ich sagen, Geschwindigkeit ist x durch y. Aber bei x durch y sagt er euch, das eine ist eine Länge, das andere ist eine Zeit, die haben nichts miteinander zu tun, die dürft ihr nicht verrechnen. Und Cast gibt es nicht. Ja, und damit sind die ganzen physikalischen Typen, so schön sie im ersten Augenblick auch erscheinen, ein bisschen witzlos. Nichtsdestotrotz, VHDL benutzt sie intensiv, ich glaube, da kommt jetzt genau das Beispiel für Zeiten. Und ihr werdet natürlich in der Simulation, habe ich euch irgendwie angegeben, ihr dürft für eure kleinen Gatter benutzen, ich weiß gar nicht, was waren es, 100 Pikosekunden Gatterlaufzeiten. Ja, und wenn ihr die hinschreiben wollt, dann schreibt ihr wirklich 100 Pikosekunden hin, also 100 PS. Und wenn ihr das hinschreibt, euer VHDL-Compiler wird umbauen in 100 mal 1000 Femtosekunden. Und das kann man natürlich, weil man in der Hardware-Beschreibung unheimlich viele Zeiten braucht zur Simulation, die kann man sehr schön hinschreiben. Man kann sie dann nur mit Längen und so nicht verrechnen. Jo, was noch gibt, sind abgeleitete Typen. Also ich kann sagen, es gibt, sagen wir mal, Integerzahlen und von Integerzahlen leite ich was ab. Dann sind es nicht neue Typen, sondern es sind Typen, alte Typen, aber jetzt mit eingeschränktem Wertebereich im Allgemeinen. Also, Beispiel dazu. Hier oben, das war das, wie wir es bisher gesehen haben. Adresse ist, ja, damit habe ich einen komplett neuen Typ definiert. Der hat mit allen anderen Integerzahlen nichts zu tun. Ich kann aber auch sagen, ja, Ad1 ist eigentlich eine Integerzahl, aber Subtype eingeschränkt auf einen kleineren Bereich. Und das hat insofern was, das sind jetzt nämlich weiterhin Integerzahlen und Integerzahlen mit anderen Integerzahlen, die kann ich verrechnen. Deshalb hier unten also diese Subtypes, SA, SB, SC, die kann ich zum Beispiel zusammenaddieren und einer entsprechenden Variable zuweisen. Das geht. Es könnte allerdings, also das Statement an sich ist mal legal. Es könnte mir allerdings passieren natürlich, dass jetzt hierbei eine Zahl rauskommt, die zu groß ist, um sie da zu speichern. Dann kriegt er dann einen Laufzeitfehler. Ein Laufzeitfehler, also nicht beim Kompilieren, sondern hinterher, wenn die Simulation läuft. Hier unten in dem zweiten Beispiel, da haut euch der Compiler schon auf die Finger und sagt, ne, das eine sind Äpfel, das andere sind Birnen, die addiert man nicht. Das wäre ja zu schön, das geht nicht. Also nicht nachträglich sozusagen. Ihr könnt einschränken, ihr könnt sagen, also ihr könnt die Definition von Zeit hernehmen und die Zeit jetzt einschränken, da kommt glaube ich sogar noch ein Beispiel, auf, genau, hier ist noch so ein Beispiel, Subtype Delay Length ist eine Zeit. Aber die Zeit, die schränke ich jetzt ein, das muss eine positive Zeit sein. Keine negative Zeit macht da keinen Sinn. Also man kann ihm nicht nachträglich einen Typ, so eine physikalische Maßeinheit dranhängen, aber man kann bestehende übernehmen, aber die Größen einschränken. Das geht eigentlich. Ja, da gibt es jetzt ein paar vordefinierte Typen, also hier einmal die natürlichen Zahlen, das sind halt Integerzahlen von 0 bis ja, so groß wie Integer halt geht, weil ich das vielleicht nicht weiß, wie groß die größte Integerzahl sein kann, kann ich hinschreiben Integer Tick High. Wenn nachher noch ein paar mehr Schreibweisen kennenlernen mit diesem Tick, das sind immer sogenannte Attribute von dem, was davor steht. Oh, das, was hier vorsteht, ist jetzt ein Typ und Tick-High-Attribut von einem Typ ist die höchste Zahl. Ja, natürliche Zahlen, positive Zahlen, gut, da hast du ja schon nachgefragt. Ne? Also man kann auch physikalische Typen nehmen und die entsprechend einschränken. Ja, High gibt es, es gibt auch Low, also ich kann von dem kleinsten Wert eines Types ausgehen oder bis zum höchsten. Jo, Felder. Also ein Beispiel, nehmen wir mal, das kennt ihr schon hier. Color ist ein Aufzählungstyp. Vier verschiedene Farben. Und jetzt kann ich sagen, naja, ein Vektor von dem Ding, Entschuldigung, ein Vektor von Integerzahlen, so rum, und als Index nehme ich Colors. Kann man tun. Dann kann ich, was weiß ich, die Anzahl der gelben, die Anzahl der roten, grünen, blauen Pixel zählen oder so. Ja, geschrieben wird es halt so. Ich kann auch, also das ist jetzt Range mit diesen zwei Spitzenklammern, das ist dann der komplette. Also ich könnte auch hinschreiben, Color Range, Color Tick Low, To Color Tick High, würde auch gehen. Abkürzung dafür. Ich kann es auch direkt hinschreiben, ich kann sagen, das Array hat als Index rot bis blau, also rot, grün oder blau, also drei verschiedene Werte. Jo, das entweder kann ich den Range als Ganzes angeben, ich kann ein von bis angeben oder ich kann sagen, oberster Wert bis unterster Wert. Wofür ist jetzt to und wofür ist jetzt down to? Ist doch jetzt genau das Gleiche. Ja, wir werden gleich noch ein Beispiel sehen. Also meistens werdet ihr dieses down to brauchen. Ganz einfach, weil wenn man es jetzt initialisiert, beispielsweise ein Bitvektor. Ein Bitvektor im Deutschen schreibt man halt das oberste Bit zuerst und dann kommen die kleineren Bits hinterher. Dann könnte ich entsprechend die Ziffern sozusagen, die werden in einer anderen Reihenfolge reingeschrieben. Kommt gleich noch ein Beispiel. Jo, vordefiniert, ein String ist jetzt ein Array von Charakteren und ja, mit positiver Anzahl von Charakteren. Positiv, also leere Strings in VHDL gibt es nicht. Was ihr braucht, oder häufig, könnte ich mir vorstellen, braucht, das ist jetzt ein Bitvektor. Ein Bitvektor ist ein Array von Bits, ja, mit nicht vorgegebener Länge. Die Länge müsst ihr dementsprechend selber noch angeben. Das Ganze gibt es auch mehrdimensional. Also ich kann sagen, eine Matrix ist ein, ja, kriegt in diesem Falle zwei Integerzahlen als Indizes. Einmal eine Zahl zwischen 1 und 3, einmal mit zwischen 1 und 5. Also eine 3 mal 5 Matrix von, in diesem Falle, Integerzahlen. Ja, und die Dinge kann man jetzt auch noch wieder einschränken. Vorhin stand da oben, String war irgendwas mit einer positiven Anzahl von Zeichen. Jetzt kann ich aber auch sagen, naja, das positiv ist mir zu viel. Für Namen brauche ich ja nicht unendlich viele Zeichen. Also kann ich sagen, ein Name, da wird das String eingeschränkt auf 20 Zeichen. Oder Byte. Ne? Bei Bytes sage ich dann, ja, das ist eben Bitvektor mit 8 Bit. Gut, ich hätte das lieber anders hingeschrieben, aber hier mal als Beispiel. Also normalerweise werdet ihr das sehen, ein Byte ist ein Bitvektor von 7 down to 0. Ne? Dann habt ihr die Bits 7 bis 0, aber in der richtigen Reihenfolge, also so wie man das normalerweise hinschreiben würde. Jo, was für Attribute gibt's? Vorhin habe ich euch schon ein paar gezeigt. Jetzt mal eine längere Liste. Also, Low und High, habt ihr schon Beispiele gesehen? Das sind die jeweils oberen Grenzen von diesen Typen. Entsprechend gibt es das mit Left und Right. Das sind die entsprechend, ja, bei Down To bzw. To. Da unterscheiden sich die zwei entsprechend von dem Low und High. Wenn ich ein To-Range habe, dann ist Low und Left das gleiche. Bei Down-To ist halt Low und Right das gleiche und entsprechend das mit den anderen zwei. Jo, für die ganzen Aufzählungstypen gibt es dann auch einen Nachfolger und Vorgänger, beziehungsweise links von und rechts von einem Element. Also, da kommen jetzt auch Beispiele. Wenn ich das hier so definiere, ne, ich habe Farben sowieso und wenn ich jetzt sage, ja, von den Farben, den links vom Rot stehenden. Ja, links von Rot steht, also ist es weiß. Braucht man insofern, als dass es jetzt ja da kein Plus und Minus definiert gibt. Und wenn ich jetzt über alle Farben iterieren will, dann könnte ich hinschreiben, was weiß ich, for, ja, so in, also sieht nachher ein klein bisschen anders aus, aber erstmal so, ich fange an mit dem kleinsten Element, das kleinste haben wir gerade gesehen, das kriege ich mit low und dann kann ich hier mit Successor oder so, kann ich von dem aktuellen das jeweils nächste mir holen und kann dann damit drüber iterieren, bis ich dann beim High-Element angekommen bin. Jo, also das waren jetzt die Attribute für die Typen. Es gibt auch Attribute für Felder. Ich sag mal, das ist alles straight forward, ne? Also die linke, das links eines Feldes ist halt die linke Grenze, rechte Grenze, untere, obere Grenze, was jetzt wieder bei Toe und Down-Toe entsprechend variiert. Und das, was man häufig dann mal braucht, ist dann entsprechend die Länge. Das kennt ihr auch beispielsweise bei Java, da gibt es ja auch, dies gut, jetzt nicht mit Tick geschrieben, sondern mit Punkt, aber gut, im Prinzip das Gleiche. Jo, gut, jetzt kommen wir mal zu dem, was ihr auch wirklich brauchen könnt. Das erste ist, naja, das meiste von dem Zeugs, man braucht es alle Schaltjahre mal, dann braucht man es, insofern muss man es wissen, aber so wirklich nutzen tut ihr das wahrscheinlich nicht. Was ihr brauchen werdet, ist aus dem IEEE-Paket der Typ Standard Logic. Warum braucht ihr den? Ja, wenn ihr synthetisieren wollt, das Einzige, was die Synthetisierungstools können, sind Bits und Standard Logic. Und alles andere, wenn ihr damit Zahlen und so anfangt, dann strecken viele schon alle Viere von sich. Okay, integer Zahlen gehen bei den besseren schon mal, immerhin. Und Aufzählungstypen vielleicht auch, aber alles andere ist, da geht gar nichts. Gut, was ist Standard Logic? Gut, das ist im Prinzip Bit, ne? 0 und 1, die kennt ihr schon. Erweitert um den hochohmigen Ausgang. Jo, da gibt es aber noch ein paar. Was ist nämlich beispielsweise, wenn ihr zwei Ausgänge zusammenschaltet, von denen einer 0 und einer 1 ist? Gut, jetzt könnte man natürlich sagen, scheiß Simulation, da passt was nicht. Das dürfte eigentlich nicht vorkommen. Ne? Ein Gatter, was eine 0 ausgibt, eins, was eine 1 ausgibt und die aufs gleiche Signal ist in der Praxis schlicht ein Kurzschluss. Das darf nicht sein. Nichtsdestotrotz, simulieren muss man es ja irgendwie. Ne? Und da sagt man dann, naja, das ist X. Keine Ahnung, was dabei rauskommt. Und dann sagt man noch, naja, ganz am Anfang, beispielsweise ein Flipflop, haben wir uns ja neulich darüber unterhalten, je nachdem, welches NAND-Gatter stärker ist, welches schwächer ist, kommt eine 0 oder eine 1 am Ausgang raus. Und wenn man es nicht weiß, dann kann man sagen, ja, dann kommt am Anfang einfach mal ein U raus, uninitialisiert. Ja, und weil das U das erste ist, was in der Liste drinsteht, ist das auch der Standard-Initialisierungswert von allen Standard-Logic-Signalen. Also wenn ihr nichts anderes angebt, dann sagt er bei allem uninitialisiert. Das ist doof, jedenfalls manchmal. Wenn ihr nämlich hier habt, ein... Ne, euer, ihr kennt das inzwischen. Euer schönes Flipflop, RS-Flipflop. Das geht nicht. Wenn das nämlich hier am Anfang uninitialisiert, dann könnt ihr jetzt sagen, irgendwann mal, hier kommt eine 1, da kommt eine 0. Jetzt soll das doch initialisiert werden. Ja, aber 1 mit irgendwas hier unten uninitialisierten ist uninitialisiert. 0 verundet mit uninitialisiert ist uninitialisiert. Ihr könnt da machen, was ihr wollt, das Ding könnt ihr nicht initialisieren.
Aber irgendwas mit 0 und gibt doch immer 0.
Könnte man denken.
Also GHDL macht das. Oder geht das?
Genau. Da unterscheiden sich nämlich. Die einzelne Implementierung in dem Paket IEEE, da sind diese und Oders für Standard Logic drin. Es gibt davon verschiedene Versionen. Uninitialisiert heißt, und das ist eben der Name, uninitialisiert, und man hat am Anfang das so definiert, uninitialisiert mit irgendwas verknüpft ist uninitialisiert. So nach dem Motto, ein Hinweis, du hast da irgendwas vergockt. bis auf die Flipflops stimmt das eigentlich auch immer. Ne? Macht ja keinen Sinn, was zu verknüpfen mit was, was ich nicht kenne. Auch wenn du natürlich recht hast, eine Unverknüpfung mit Null, das ist eigentlich wurscht, was auf der anderen Seite rauskommt. Jo, also an der Stelle müsste dann irgendwie sinnvollerweise diese zwei Signale, was weiß ich, vordefinieren mit 1 und 0 oder so, dann geht's immer. Jo, was haben wir noch? Gut, und dann haben wir noch das, was man so als schwache 0 oder schwache 1 definiert. Das braucht man beispielsweise so bei Pull-Up, Pull-Down-Widerständen. Eine schwache 0 ist im Prinzip eine 0, die allerdings durch eine starke 1 überschrieben werden kann. Und umgekehrt genauso, eine schwache 1 ist eine 1, die mit einer 0 zu 0 gemacht werden kann. So ist es gedacht. Das ist so ein Ersatz für, wenn ihr eine Leitung habt und die ist über einen Widerstand an plus 5 Volt oder so, dann ist hier sozusagen ein schwaches High, eine schwache 1. Aber wenn jetzt hier ein Transistor dranhängt und hier geht eine 1 drauf, dann macht er daraus eine 0. So ist es gedacht. Also dieses typische Wired AND bzw. Wired OR kann man damit nachbilden. Jo, und der letzte Wert, I don't care, interessiert mich nicht. Da denkt man immer schön, ja, oder hat man sich so gedacht, wenn ich in meine Gleichung irgendwie I don't care reinschreibe, dann war das mal gedacht für einen VHDL-Synthetisierer, so nach dem Motto, ja, nimm dir irgendeine Schaltung, ist mir wurscht. Ne? Beispielsweise, wenn ich so einen kleinen Roboter bauen will, der soll entweder geradeaus, links oder rechts fahren, dann habe ich drei Werte. Na gut, brauchen wir zwei Leitungen für. Dann habe ich aber vier Ausgangsmöglichkeiten. Naja, und beim vierten könnte ich dann sagen, interessiert mich nicht, vierte Version gibt es nicht. Und dann hat der VHDL-Synthetisierer eine Freiheit mehr, wie er die Dinger kodiert. Das war mal die Idee. Die funktioniert aber auch nicht so wirklich. Was ist dann nämlich ein Don't Care mit 1 verundet? Ist das jetzt ein interessiert mich nicht oder ist das jetzt... Das ist auch immer ganz interessant, dann zu gucken, was beispielsweise so die Ausgabetools dann machen, wenn sie einen Don't Care ausgeben sollen. Dann steht da manchmal ein Fragezeichen, weiß nicht. Manche schreiben dann ein, ja, das ist ihnen dann wurscht, was sie hinschreiben. Manchmal schreiben sie das eine, manchmal das andere hin. Also Don't Care ist auch mit Vorsicht zu genießen. Also meistens funktioniert das auch nicht. Jo, jetzt kennen wir die ganzen Typen. Mit den Typen kann man jetzt Konstanten definieren. Also ja, ziemlich straightforward. Ich schreibe hin eine Konstante. Das ist der Name von der Konstante. Das ist der Typ von der Konstanten. Und logischerweise muss eine Konstante einen Wert kriegen. Also schreibe ich den dahinter. Ja, wie schreibe ich ihn dahinter? Naja, so wie ich halt hinterher Variablen von dem Typ schreibe. Also hier Zeit ist irgendeine Zahl mit der Zeiteinheit. Wichtig, schon mal darauf hingewiesen, da ein Leerzeichen zwischen. Das eine ist die Zahl, das andere ist die Maßeinheit, die zusammengeschrieben, wie man es im Deutschen eigentlich macht, Syntaxerror. Gut, Integerzahlen ist klar, Bitvektoren. Ja, Bitvektoren kann ich wirklich als solchen Vektor hinschreiben, also hier mit Anführungsstrichen. Dann kann ich die einzelnen Ziffern hinschreiben. Ich kann zwischen die Ziffern noch so ein Underscore schreiben, so nach dem Motto, der Underscore selber hat keine Bedeutung, aber ich kann beispielsweise bei großen Zahlen, wenn ich dann so im Englischen, Deutschen irgendwie so Pünktchen zwischen die vielen, vielen Ziffern hinschreibe, so kann ich an der Stelle dann Underscore dazwischen schreiben, so als, um die so ein bisschen zu gruppieren. Jo, Bitvektor, also entweder kann ich sagen, also hier sind es dann logischerweise 8 Elemente in dem Vektor. Ich kann aber natürlich auch sagen, ja, das ist ein Bitvektor mit dem Range, also von 3 bis 1 runtergezählt. Und dem weise ich jetzt diese 3 Bits zu. Und da ist es jetzt, um darauf zurückzukommen, da ist es jetzt ganz neckisch, mit Downto das hinzuschreiben, weil dann ist wirklich das, die 0 hier vorne ist im Index 3 gespeichert, Index 2, Index 1. Sonst müsste ich die andersrum hinschreiben. Das ist natürlich im Deutschen irgendwie falsche Reihenfolge. Jo, Variablen entsprechend. Ich kann sie einfach so hinschreiben, ohne eine Zuweisung, ohne direkte Zuweisung. Dann kriegen sie, wie gesagt, immer den linkesten Wert. Natural war definiert von 0 bis, keine Ahnung wie viel. Also kriegt das Ding eine 0. Ich kann sagen, aber auch hier Integer, also ein zweites Beispiel, Integer in dem Bereich. Die linkeste Zahl ist die minus 10, also hat das Ding als Wert, als initialen Wert die minus 10. Oder wenn mir das alles nicht gefällt, ich kann natürlich auch die Zahl einfach hinschreiben, die ich gerne hätte. Jo, jetzt zu den Signalen, jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Also im Prinzip genauso wie Variablen. Also hier nur, dass jetzt nicht Variable davor steht, sondern Signal. Name, Typ. Ich kann dem Ding einen Wert zuweisen. Ich kann es auch sein lassen. Hier, dann kriegt es halt wieder den linkesten Wert. Wie gesagt, der linkeste Wert von Standard Logic ist undefiniert. Jo, die Zuweisung allerdings jetzt von den Signalen später sieht jetzt ein klein bisschen anders aus. Also es steht nicht wie bei den meisten Programmiersprachen Doppelpunkt gleich als Zuweisung, sondern Pfeil gleich. Das ist das eine. Und das zweite ist, ja, nach dem Wert, den ich zuweise, kann ich noch hinschreiben, wann das passieren soll. Hier in diesem Fall nicht sofort, sondern erst 5 Nanosekunden, also nicht 5 echte Nanosekunden, sondern 5 simulierte Zeiteinheiten Nanosekunden später. Jo, wie kann man darauf zugreifen? Array-Zugriff mit runden Klammern, nicht wie in C, C++ und so mit eckigen Klammern. Das führt manchmal zu etwas Konfusionen mit Funktionsaufrufen. Ne? Ist das hier ein Funktionsaufruf oder ist das jetzt hier ein Array-Zugriff? Das sieht man dem Ding in dem Moment nicht an. Da muss man immer gucken, welcher Typ ist das, und dann weiß man es. Schön bei überladenen Funktionen, überladenen Typen, da kommt dann manchmal Konfusion auf. Jo, dann gibt es noch sogenannte Slices. Slices sind Ausschnitte sozusagen aus Arrays. Also hier oben haben wir einen Bitvektor mit 4 Elementen. Das sind die 4. Jetzt mal sozusagen in der falschen Reihenfolge, ne? Ein zweiter Bitvektor, der ein bisschen größer ist. Ja, und jetzt kann ich dem Bitvektor hier oben einen Teil von dem hier unten zuweisen. Also von dem unteren, der ist ja 8 Elemente groß. Da schneide ich die Elemente 2, 3, 4 und 5 raus und die schreibe ich nach V1. Gut, 5, 6, 7, 8 rausschneiden geht nicht, weil das Ding hier oben von 7 bis 0 definiert ist. Ja, dann gibt es noch Aggregate. Was sind Aggregate? Im Prinzip auch wieder Arrays, allerdings Array-Konstanten sozusagen. Soll heißen, ich kann einer Array-Variablen eine Array-Konstante zuweisen. Naja, so ähnlich wie in C, C++ und so mit geschweiften Klammern, halt hier mit runden Klammern, allerdings jetzt mit 500 Ausnahmen. Also die sollte jeder verstehen, der so ein bisschen Ahnung vom Programmieren hat. Was heißt die zweite Zeile? Die zweite heißt, dem ersten Element weise ich eine 2 zu, dem fünften eine 3 und allen anderen eine 0. Den Elementen 2, 3 und 4 weise ich eine 1 zu. Dem ersten oder dem 5., 6., 7., 8. weise ich eine 8 zu. Dem ersten oder 8., die kriegen initialisiert die 16, alle anderen eine 0. Oder ich kann natürlich auch Teile des Arrays überschreiben. Also hier ist ein Slice eines Arrays, ne, von dem Vektor 4. Die ersten drei Elemente, die kriegen was zugewiesen. Alle anderen bleiben dann, wie sie sind. Ja, manchmal ganz neckisch. Kann man sich vorstellen. Ne? Also wenn man hier einfach hinschreiben kann, others gleich 0, das erspart in vielen Fällen viel Schreibarbeit. Das dreht dann anpassen. Jo, also was man auch machen kann, und insofern ist es ganz praktisch, man kann den vorderen Teil beispielsweise auch weglassen, dann kann ich hinschreiben, V1 ist Klammer auf, others 0, Klammer zu, heißt alle 0. Und das ist natürlich ganz angenehm zum Hinschreiben, wenn man dann also ihr werdet ja später mal Vektoren haben von Bits oder Standard Logic. Wenn ihr da so 32-Bit große Standard-Logic-Vektoren habt, dann braucht ihr nicht hinschreiben, ist gleich Tick, 0, Tick, Tick, 0, Tick, Tick, 0, Tick, Tick, 0, Tick und das Ganze 32 Mal, sondern ihr könnt einfach hinschreiben, Klammer auf, Asas, Tick, 0, Tick, fertig. Dann haben alle 32 ihre 0. Jo, das waren die Typen, Variablen und so weiter. Irgendwie dauert das wieder alles länger, als ich gedacht habe. Jo, was kann man damit jetzt anfangen? Also zum einen baut man sich im Allgemeinen Bibliotheken, Pakete. Könnt ihr machen, müsst ihr aber nicht unbedingt machen. Was man häufig also in der Praxis machen würde, wäre so Sachen, ja, ich habe einen Und-Gatter, ich habe einen Oder-Gatter, ich habe einen und so weiter, dass man die ganzen Dinge einfach in eine Bibliothek reinpackt und die dann benutzt. Ne? Dann braucht man nicht die immer wieder neu definieren, sondern man benutzt sie einfach. Ja, wie macht man das? Also, hinschreiben, also wie man sie aufbaut, gucken wir uns gleich an. Wie man sie benutzt, steht hier. Einfach hinschreiben, Library sowieso mit Semikolon vor, in diesem Fall die Architecture, wo ihr das benutzen wollt. Also wenn ihr eine Architecture habt, wo ihr, was weiß ich, und oder Gatter und so braucht, dann schreibt ihr einfach vor die Architecture, naja, aus der Bibliothek möchte ich meine Elemente nehmen. Also Bibliothek brauche ich. Es gibt zwei Standardbibliotheken, die sind immer dabei. Das eine ist die Standardbibliothek. Da ist alles drin, was VHDL selber definiert. Also beispielsweise die Typen Zeit, Integer, Real und so weiter. Die muss man nicht jedes Mal. Also eigentlich müsste ich hinschreiben, Library Standard, damit ich das alles hätte. Aber da ich das jedes Mal hinschreiben muss, kann man es dann ja weglassen. Und Work, das ist die Bibliothek, eure von euch definierte Standardbibliothek. Also alles, was ihr schreibt, landet automatisch, wenn ihr nichts anderes sagt, in dieser Work-Bibliothek. Und aus der auch könnt ihr alles benutzen, ohne irgendwas angeben zu müssen. Jo, was kann da drin stehen? Also Pakete nochmal. Pakete, was kann in einem Paket drin stehen? Das ist so ähnlich, naja, ihr kennt C, C++, Bibliotheken. da gibt es einerseits immer die sogenannte Include-Datei, ne? Irgendwas mit .h am Ende, kennt ihr. Und auf der anderen Seite die Implementierung davon. Also typischerweise in dem Paket stehen Typen, Konstanten. Das Sichtbare sozusagen. Und dann gibt es noch die Implementierung. Da steht dann halt drin, ja, wie es eigentlich wirklich definiert ist. Also interessanterweise auch hier Standard Delay ist eine Zeit, aber die Zeit ist nicht angegeben. Die muss später sozusagen noch dazu definiert werden, die eigentliche Implementierung. Ja.
Muss ich dann nochmal hinschreiben, dass es eine Zeit ist jetzt beim
VHDL ist eine sehr sprachintensive Sprache. Da kann man sich die Finger wund schreiben. Ne? Also man merkt es überall wieder, Package, Body, langer Name ist End und nochmal den Namen. Der Name ist eigentlich völlig überflüssig, aber man muss ihn wieder hinschreiben. Und dementsprechend Konstant, Standard, Delay, musst alles nochmal hinschreiben. Jo, wenn wir die Dinger dann so haben, dann kann man sie, haben wir gerade gesehen, mit Library einbinden. Allerdings ist dann, habe ich natürlich, ich kann eine Bibliothek einbinden, 2, 3, 4. Dann kann aber natürlich in den verschiedenen Bibliotheken ein Name mehrfach vorkommen. Kann man ja nicht verhindern. Ne? Dann muss ich sagen, ja, aus welcher Bibliothek ich welchen Namen wirklich benutzen will. Also aus dem Beispiel hier gerade eben. Wenn ich jetzt hier, was weiß ich, Standard Delay benutzen möchte, dann muss ich sagen, ja, ja, aus der Bibliothek FFT Project möchte ich Standard Delay benutzen. Dann müsste ich das so hinschreiben, use fftlib.standarddelay. Erst dann gibt es die Variable vom Typ Standard Delay. Gut, es gibt sie natürlich vorher auch schon, aber dann muss ich sie mit einem langen Namen ansprechen, fftproject.standarddelay. Und wenn ich das jetzt nicht immer wieder so lang ausschreiben will, dann kann ich es einmal sagen, dass ich diesen Namen benutzen möchte und dann kann ich auch die kurze Version nehmen. Also in diesem Falle könnte ich jetzt mit C1 auf diese Variable zugreifen. Oder wenn ich jetzt alle Typen benutzen möchte, dann gibt es das Schlüsselwort all, dann ist alles sichtbar. Dann darf es natürlich logischerweise keine Überschneidung geben von den Namen. Jo. VHDL ist eine sehr quasselige Sprache. Nicht ganz geschafft. Fragen noch.
Diese ganzen Schlüsselwörter wie Entity und End und so, die muss ich groß schreiben, oder?
Habe ich noch gar nicht gesagt. Nee, VHDL ist case insensitive. Du kannst sie groß oder klein oder halb groß oder gemischt oder wie auch immer du lustig bist schreiben. Okay. Gilt im Prinzip für alles, auch für die Namen. Also für deine Variablen zum Beispiel. Also ich habe sie jetzt hier nur groß und fett geschrieben, dass man sieht, was ein Schlüsselwort ist. Aber gute Frage, man kann sie auch klein schreiben.
Okay. Wenn ich jetzt einen Bitvektor zum Beispiel nach rechts schieben will mit dem Carry Flag, wie würde ich das dann schreiben mit diesen Bereichen?
Also wenn du einen, sagen wir mal, Bitvektor 7 down to 0 hast, dann könntest du natürlich sagen, von dieser Variable 1 bis 7 ist gleich Alter 0 bis 6. Und der eine übrig gebliebene, ja, den musst du noch so initialisieren, wie du es haben willst. Wobei man das, okay, habe ich jetzt hier noch nicht gemacht, man kann es auch konkatenieren. Also irgendwie so der Vektor 1 Tor. 7 kriegt zugewiesen den alten Vektor 0 bis 6 und du klebst noch eine 0 dahinter. Ja, dann hättest du wieder ein. Achso, Entschuldigung, jetzt sind es hier. Nein, geh auf. Wie mache ich das? Also der gesamte Vektor soll sich zusammensetzen aus 1 bis 7. Dann shifte ich die sozusagen nach vorne und klebe noch eine 0 hinten dran. Also dieses Und-Ding geht immer für alle Vektoren. So ähnlich wie in Java, dass man Strings zusammenkleben kann. Also hier kann man jetzt nicht nur Strings, sondern im Prinzip beliebige Arrays zusammenkleben. Was bei einer Hardware-Modellierungsgeschichte ganz neckisch ist, da hat man häufiger, was weiß ich, Busse oder so, die man aufsplittet und dann hinterher wieder zusammenklebt oder so. Und das sind natürlich immer dann Vektoren von Signalen oder sowas.
Man kann keine Arrays mit unterschiedlichen Datentypen
zusammenkleben? Nee, also Typen ganz streng getrennt. Also würde natürlich gerade bei Bussen Sinn machen. Ne? Ich habe Adressleitung, ich habe Datenleitung und das zusammen ist mein Bus. Pech gehabt. Nö. Jo, okay, dann danke ich euch. Wünsche euch einen schönen Feiertag und nach dem Feiertag sehen wir uns wieder und dann machen wir den Rest. Dankeschön.